Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Audiopodcasts der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Gene, Bytes und Emissionen – Zeit für Allmende. Heute präsentieren wir Ihnen einzelne Mitschnitte des vierten Salongesprächs vom 20. November 2008 mit dem Titel Regulierungsformen und Institutionen für Commons. Weitere Informationen zu Themen, Referenten und Hintergründen finden Sie unter www.commonsblog.de. Sie hören nun das Impulsreferat von Professor Dr. Rainer Kuhlen.
Ich rede jetzt von den Wissenscamps, immaterielle Camps. Und da habe ich eben was gelernt von den flüchtigen Fischreservoiren, ne, die erwähnt haben, die eben anders als das Land doch recht flüchtig sind. Die Fische schwimmen halt immer weg. Ne? Und das Ganze ist eigentlich natürlich ganz klar auch beim Wissen. Es ist das schwieriger, den klassischen Verknappungs- und den Enclosure-Begriff hier anzuwenden, der eigentlich immer gebraucht wird, wenn von Camps die Rede ist, sondern hier ist eben genau das flüchtige Element genauso da. Und das macht es auf der einen Seite sehr viel leichter, auf der anderen Seite natürlich auf das Commons, so wie das hier in dieser Umgebung bei Böll, Wuppertal und überall diskutiert wird, natürlich dann wiederum schwieriger. Also das generelle Ziel ist, glaube ich, klar. Ich habe auch hier Tischvorlagen gemacht, aber ich habe das schon wieder jetzt umorganisiert, weil ich das jetzt austeile. Die Tischvorlage ist immer eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich hier sage, jeweils Kapitel. Aber wenn ich das austeile, dann hört keiner mehr zu. Und ich lege es also nachher aus, sodass man das praktisch als quasi Summary dann mitnehmen kann und dann nacharbeiten kann, wenn er will. Also lassen wir es mal jetzt mal da. Also Ziel ist, glaube ich, ganz klar, mit welchen Mitteln, das haben wir insgesamt gemacht, Commons in erster Linie natürlich im Interesse der von den Commons Betroffenen. Also die Gemeinschaft der Commons haben wir gesehen, das kann ganz klein sein, kann aber ganz groß sein, das zu bewahren und nicht zu bewahren, sondern eben weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist wichtig, nicht nur den Bestand halten, der oft immer gesagt wird, die Menge des Wassers erhalten, die Luft reinhalten, sondern bei uns geht es um Weiterentwicklung auch. Einmal bewahren und Weiterentwicklung. Ne? Also, wir reden von Institutionalisierung, das ist mein Thema hier auch. Und Institutionalisierung ist ein Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Durch welche Institutionalisierungsform kann es a. verhindert werden und b. erreicht werden, dieses Ziel, nämlich Commons zu bewahren und weiterzuentwickeln. Institutionalisierung ist natürlich ein schwieriger Begriff, habe mich lange auch in der politischen Theorie damit beschäftigt, aber das ist alles interessant, aber glaube ich zu sehr weit wegführend von uns. Aber was man einfach sehen muss, dass Institutionen, also Institutionalisierungsformen natürlich nicht Institutionen als Gebäude sind, ne? sondern sind mit Blick auf immaterielle Camps in erster Linie Normen, Regulierungsformen, Verpflichtungen, Vereinbarungen, Verträge, Gesetze, vielleicht auch Technologien, Geschäftsmodelle. Mir hat das sehr gut gefallen, dass vorhin eben von dem Ethos oder Oikos auch die Rede war. Ethos war die Rede, den Raum, in dem sich was entwickelt. Das ist für mich einer der Grundprinzipien, dass solche Institutionalisierungsformen immer in den Räumen entwickeln, in denen wir leben. Das ist fast ein ethisches Grundprinzip. Es fällt nicht vom Himmel, Verständnis, sondern entwickelt sich in den Räumen, in denen wir handeln und operieren. Wenn man so will, ein altes aristotelisches Verständnis von Ethik auch dabei ist. Okay, Thema des Vortrags, habe ich eben gesagt, heißt Institutionalisierungsformen und Regulierungsinstanzen. Bei den Regulierungsinstanzen wird Bernd Lutherbeck freuen, stütze ich mich so ein bisschen natürlich auch auf die Regulierungsinstanz, was Lessig die Constraints nennt, also Norm, Markt, Law, Code, also Normen, Markt, Gesetze und Code, was Technologie ist. Gut, der Übergang zum Wissen ist natürlich die allgemeine Formulierung, Wasser ist wie Wissen, gehört niemand und allen und von dem Nutzung eigentlich niemand ausgeschlossen werden kann, sogar die Nutzer nicht miteinander konkurrieren müssen, bei Wissen immerhin, und durch deren Nutzung das Grundkapital sich eigentlich nicht verringern soll, sondern im Gegenteil eher vergrößert werden soll. Solche Dinge nach dieser allgemeinen Definition sind Commons, das nur Commons. Das ist aber nach meiner Einschätzung, das haben wir dem Ganzen bislang gemerkt, für mich eigentlich eine relativ folgenlose Nominaldefinition. Also etwas, was niemand und damit allen gehört. Wir haben noch andere Beispiele jetzt gehört, die das ähnlich auch ausweiten. Das ist eine folgenlos, wenn nicht Erweiterung als Bedingung für die reale Nutzung, also Erweiterung, das sind Institutionalisierungsformen, für die reale Nutzung von Commons vorgenommen werden. Das ist eben das Konzept der Institutionalisierung. Commons sind auch nicht, wie man oft sieht in der Wirtschaftstheorie, einfache öffentliche Güter, mit denen nicht rivalisieren, nichts Exklusives, das haben wir gesagt. Commons oder Allmendegüter von mir aus sind dadurch natürlich fundamentaler, das ist eben ja auch rausgekommen, dadurch, dass ohne sie das Überleben jedes Menschen einfach nicht möglich ist. Das wäre vielleicht auch eine Definition, ist nicht möglich. Ohne Luft, Wasser, Food war eben die Rede, also Proteine, Vitamine und so weiter, ist natürlich die anhaltliche physische Rekonstruktion nicht möglich, das ist klar. Aber, und das ist mein Thema, ohne Wissen, Bildung, Kommunikation, das wären so drei Beispiele für immaterielle Commons, Wissen, Bildung, Kommunikation, ist überhaupt keine kulturelle, soziale, kognitive Entwicklung möglich. Keine Anpassung jedes Menschen an die ständig sich wandelnde Umwelt, Umweltbedingungen. Wenn man das so ein bisschen so fast so logisch ausdrücken würde, wären also materielle Kamps sind zwar sind notmaterielle Kamps, Luft, Essen und so weiter, sind notwendige, keineswegs aber hinreichende Bedingungen für das Bestehen und Weiterbestehen von Menschheit. Ohne immaterielle Kamps wäre Leben im Grunde nur vegetieren. Kein menschliches Leben, nur vegetieren. Wir leben dann nur, aber sind keine Menschen. Also Commons, und das ist für mich jetzt wichtig, werden eigentlich zum Problem und gleichzeitig natürlich auch zur Realisierungschance, dass die bloße Existenz des Commons irgendwo da sind, materiell oder immateriell, nicht ausreicht, sondern es ist, muss in nutzbare Formen umgewandelt werden. Das wollen wir mal die erste, die grundlegende Form von Institutionalisierung nennen. Die Bedingung der Umwandlung von dessen, was als Commons überhaupt mal da ist. Wasser ist natürlich auch im Grunde einfach da. Aber wir leben nun mal nicht in diesen Umgebung, wie auch eben geschildert worden ist, sozusagen die kleinen Welten, wo das Riparian Principle dient, wo wir aus dem Fluss so viel Wasser nehmen können, wie wir brauchen und andere nicht damit beschädigen. Das tun wir nicht. Das ist zwar da, die Natur reproduziert es laufend, aber es kann eigentlich heute nur noch genutzt werden, wenn es auf vielfältige Weise aufbereitet und damit auch nutzbar wird. Und das ist ganz entscheidend, das ist bei immateriellen Commons genauso. Also die Bedingung der Umsetzung von Commons in nutzbare Produkte ist das eigentlich, was uns interessiert. Das Commons, das war die Nominaldefinition, ist für mich eigentlich doch folgenlos. Ich möchte also, deshalb sind es Institutionalisierungsformen. Erst recht gilt es natürlich für immaterielle Commons, die wir hier behandeln wollen. Und das ist das Gleiche wie bei den materiellen Commons. Grundsätzlich gilt hier auch, und das liegt selbst allen Intellectual Property Regelung zugrunde, das Wissen selber ist natürlich frei. Gehört niemand, kann auch nicht geschützt werden durch eure Regelung. Wissen aber, um kommunikabel sein, muss, das wissen wir alle, medial in irgendeinem Werk repräsentiert werden. Und das ist sozusagen für Wissen die elementare Bedingung für Institutionalisierung. Wissen als freies muss medial repräsentiert werden, kann es auch eine erste Form Enclosure bezeichnen, wenn Sie wollen, was schwierig bei dem Wissen ist, indem sozusagen das frei vagabundierende Commons Wissen quasi gebändigt und nutzbar gemacht wird. Genau wie der Fluss, das Regenwasser gebändigt werden muss, Formen gefunden werden oder der Fluss. Das ist also sozusagen die erste, für mich die erste Form, die elementare Form, ohne da überhaupt keinen Sinn macht, von einer Nutzung von Commons zu regeln. Damit allerdings fangen auch alle Probleme an. Mit dieser ersten Institutionalisierung, wie sie auch natürlich mit der realen Enclosure, Umzäunung des Property angefangen haben. Und die haben dann zu allen weiteren Institutionalisierungsformen geführt, die wir jetzt natürlich herangehen sollen. In der allgemeinen Commons-Diskussion wird Commons als die Verfügung über Common Property Rights bezeichnet. Common Property Rights, also Property Rights, die ins Common gehören. Common Property Rights. Das ist zunächst mal, ist ja auch vorhin gesagt worden, an sich ein absolutes Recht, das durch welche Institutionalisierungsform auch immer und durch welche Instanz auch immer nicht prinzipiell verneint werden kann. Wissen ist ein Common Property Right. Die Überführung, und das ist dann die Folge raus, die Überführung in handhabbare, institutionalisierte Nutzungsrechte in Produkte, man-made, die praktisch dann da sind, gilt aber auch für die materiellen Commons genauso, kann im Grunde keine neuen Eigentumsrechte begründen oder durch die Rechte aller, die da mit dem Commons zu tun haben, dann aufgehoben werden oder sogar vernichtet werden, eingeschränkt oder aufgehoben werden. Also, die erste Institutionalisierungsform, dadurch kommen dann die verschiedenen Regulierungsinstanzen ins Spiel, wie Markt, wie Gesetz, wie Norm, das ethische Verhalten in den Räumen, in denen wir leben, oder auch die Technologie, die dann die weiteren neuen Institutionalisierungsformen entstehen lassen. Und mich interessiert natürlich in erster Linie das Zusammenspiel zwischen Gesetz und Norm, welche Institutionalisierungsformen da darin. Also im Zusammenhang der Debatte steht hier das Zusammenspiel von Norm und Recht. Und da steht natürlich, und das ist auch die grundlegende Diskussion für das ganze Commons-Debatte von uns, das Konzept des Eigentums. Vollkommen klar, Konzept des Eigentums. Und da sehen wir genau das Problem, was entstanden ist. Das ist das offensichtliche Problem des Missbrauchs von Commons über Unternutzung oder sogar der Vernichtung beruht im Wesentlichen in unserem gesellschaftlichen System auf einem Missverständnis des Eigentumsbegriffs, einem Missverständnis des Eigentumsbegriffs, nämlich, dass es als rechtens angesehen, richtig und rechtens, dass bei der Übertragung der Commons Property Rights, die alles Recht aller ist, eigentlich Eigentumsrecht entstehen. Die private Eigentumsrechte entstehen. Common Property sind ja Eigentumsrechte, die sind ja auch Eigentumsrechte, aber eben, dass dadurch wieder neue und private oder auch von mir aus auch öffentliche, staatliche Eigentumsrechte entstehen, wo es an sich so sein müsste, entsprechend eines konsequenten Commons-Verständnisses eigentlich nur unterschiedlich definierte Nutzungsrechte entstehen dürfen. Also nur Nutzungsrechte entstehen dürfen, die, wie wir eben gesehen haben, dann auch möglicherweise durch Kompensation den Eigentümern alle entschädigt werden müssen. Also dieses allgemeine Prinzip des Eigentums, das ist, sehen wir deutlich, ist also ein unbefragtes und nicht mehr wie in Frage gestelltes Prinzip Private Properties westlichen Denkens geworden, ist sogar also nicht nur rechtlich, sondern sogar völkerrechtlich, vielleicht sogar menschenrechtlich geschützt in den Erklärungen und Deklarationen. Und daher ist es sehr schwierig, überhaupt von diesem Missverständnis, wovon ich gesprochen habe, überhaupt abzuweichen und davon andere Formen zu finden. Wir werden aber andere Formen der Institutionalisierung finden. Traditionell bezieht sich, das ist vielleicht noch gar nicht so schlimm, dieses ganze Eigentumsrecht als privates Eigentumsrecht, privates persönlich, zunächst mal nur auf den Schöpfer, den Urheber. Jetzt kommen wir ein paar Punkte rein, die uns die Regulierungsinstanz Recht angehen. Also auf den primären Urheber, der seine persönlichen Rechte hat, dass er das veröffentlichen kann, dass er genannt werden will und so weiter. Und natürlich auch auf seine Rechte, das zu verwerten. Das gestehen wir ihm auch zu. Und das wird dann gleich, wie wir sehen werden, durchaus schon problematisch. Inwieweit derjenige, der ein Commons-Wissen produziert, das durch Commons Property Rights definiert wird, wie weit er selber als Schöpfer durchaus auch exklusive Verwertungsrechte daran haben kann. Also durchaus problematisch, werden wir gleich sehen, dass das auch tatsächlich zu Problemen führt. Weiter in unserem Gesellschaftssystem wird dieses private, persönliche, individuelle Schöpferrecht des Eigentums bei uns auch noch, und das verschärft die Sache noch, durch das Prinzip von Wissenschaftsfreiheit geschützt. Zusätzlich Wissenschaftsfreiheit, sodass also jeder Produzent von Wissen mit seinem Interesse an seinem Werk bestimmen kann, ob, wann, wie, aber, und das ist das Kritische, auch wo er publizieren kann. Kann er darüber publizieren, um Vorgriff zu sagen, in einem kommerziellen Verwertungsorgan? Oder kann man ihn, wo die Debatte heute hingeht, quasi zwingen, verpflichten, anregen oder wie auch immer, dieses Wissen einer Öffentlichkeit als Rückgabe des Wissens an das Property Right des Kamps zurückzugeben? Ist in unseren gesamten rechtswissenschaftlichen Diskussionen momentan ein undenkbarer Vorgang, weil es durch dieses absolute Wissenschaftsprinzip, Freiheitsprinzip, was aber genauso wie alle anderen Formen natürlich ein soziales Konstrukt ist. Das ist kein Naturrecht. Und da werden wir sehen, ob wir da rauskommen. Das war das private, persönliche Recht des Schöpfers, der sich also nicht unbedingt an das Commons zurückbinden muss, sondern privat vollständig, gänzlich darüber verfügen kann. Dramatisch wird es, und das hat die Krise eigentlich geführt, eigentlich erst dadurch, dass nach unserem Rechtsverständnis diese Common Rights des individuellen, privaten, persönlichen Rechte, nicht Commons, Rechte des Schöpfers überführt werden können. Das wissen wir alle, wir publizieren bis vor jenen Jahren nicht selber, sondern überführen das in irgendwelche kommerziellen Anbieter. Verlage, die sind klassisch sogar durchdefiniert als Leute, die in der Lage waren, das Kapital vorzulegen, deshalb Verleger, das genötigt ist, um Publikationsformen in die Welt zu setzen. Maschinen, Geräte, Know-how, alles Mögliche. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall, aber das müsste nicht mehr sein, ist aber so. Und das rechtfertigt nach unserem Verständnis auch, dass es möglich sein soll, durch vertragliche Vereinbarung diese Rechte dann exklusiv als Nutzungsrechte zu übertragen. Nutzungsrechte wäre ja okay, wenn man die definieren kann, aber wiederum auch in unseren öffentlichen Diskussionen, wir erleben es in jedem Bundestag, in jeder Sitzung, vor 4 Tagen auch noch hier in diesen Räumen, durch den Jean-Simon-Tag, wo also aus den Nutzungsrechten ganz deutlich auch wieder Eigentumsrechte abgeleitet werden. Also auch wieder Eigentumsrechte durch die Institutionalisierung der Regulierung durch das Recht. Die Öffentlichkeit kommt natürlich als Nutzer die eigentlichen Träger sind dort eigentlich zu kurz. Das definiert man eigentlich nur durch Ausnahmeregelungen. Sonst gilt das exklusive Recht des Urhebers oder das exklusive Recht der Verwerter, die über Nutzungsrechte die Verfügung darüber gewonnen haben. Das ist, glaube ich, alle klar. Das wird ansatzweise definiert im Recht auch, aber die Tendenz auf den Märkten geht hin im weiteren Bedrohung des Commons dahingehend, dass auch diese Rechte, die uns das Recht zubilligt, heute zunehmend über Vertragsvereinbarungen, Contractual Agreement, dem Markt wieder überlassen werden. Also was auch für uns als Nutzungsrecht bislang als Schranken erlaubt ist, zum Beispiel, dass wir hier in Universitäten Wissen für unsere Studierenden einstellen können, ohne die Leute um Erlaubnis zu fragen, oder dass Bibliotheken Materialien bereitstellen wollen, wird zunehmend in der weitergehenden Aneignung des Commons durch private Eigentumsrechte den vertraglichen Vereinbarungen des Marktes überlassen, sodass damit auch die Ausnahmebestimmungen, die Teil des Gesetzes sind, dann wieder dem Markt freigesetzt werden. Auch da bringt das also im Grunde nichts mehr, setzt sich die Institutionalisierungsform durch Marktbeziehungen gegenüber den Regulierungsinstitutionen des Rechtes dann erneut wieder durch. Ganz klar, dass diese Märkte im öffentlichen Interesse auch sind und deshalb diese strenge Kongruenz, die auch Barnes immer wieder beklagt in seinen Arbeiten, dass der Staat mit seinen Regulierungsformen des Rechtes nicht mehr der Garant des freien Zugriffs ist, sondern sich zunehmend an Interesse der kommerziellen Verwertung des Marktes orientiert. Sitzen in einem Boot oder sitzen in einem Zelt und bedrängen sich nicht weiter, sondern befördern sich wechselseitig. Das, was wir jetzt ja auch im großen Stil auch in anderen Politikbereichen führen. Diese totale Aneignung, ich beginne das jetzt nur an dem Wissensbeispiel an Bildung und Wissenschaft, hat natürlich zu Monopolstrukturen geführt, fast unvermeidbar, sowohl der Anbieter als auch der Produkte. Und das kann man deutlich zeigen, dass diese fortschreitende private Aneignung unter der Reklamation von Eigentum deutlich zu einem Marktversagen weltweit geführt hat. Zumindest in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, aber man kann es genauso gut an allen kulturellen Produkten zeigen, vermutlich sogar an den Publikationsmärkten des Videos und des Musikmarktes. Marktkrise insofern deshalb, weil es nicht mehr den in Bildung und Wissenschaft Arbeitenden möglich ist, sich den Zugriff auf das gemeinschaftlich und weitgehend mit öffentlichen Mitteln geförderte Wissen zu verschaffen, nicht den Zugang zu verschaffen. Das Wissen ist ja frei, aber es nutzt nichts, wenn ich den Zugang zu den Wissensobjekten, den Informationsobjekten habe, die das Wissen repräsentieren. Und die Monopolstrukturen des Marktes verhindern, dass der Zugriff auf diese Produkte in dem Ausmaß erfolgen kann, wie es nötig ist und wie es aus dem Commons-Begriff von Wissen eigentlich auch erforderlich ist. Gut. Jetzt, was kann man machen? Man kann also erwarten, und ich bin ja jetzt 3-4 Jahre dort in diesem politischen Geschäft auch involviert gewesen, um mich zu kümmern, um Verbesserungen dieser rechtlichen Regulierung auch. Und es ist in den jeweiligen gegenwärtigen Umständen, und es ist kaum zu erwarten, dass von staatlicher Regulierungsseite irgendeine Veränderung dieser Regulierungsinstanz zugunsten der Bewahrung oder Beförderung des Wissens als Commons erfolgen wird, sondern wenn dann Beförderung und des als kommerzielles, privates Tauschgut, Handelsgut auf den Märkten. Also starke Orientierung an den Interessen der ökonomischen Großakteure, auch in dem Wissensbereich, der das. Das ist ja auch an den anderen Bereichen sehr schön in dem materiellen Kampf genauso beschrieben worden. Ich habe mich in letzter Zeit relativ intensiv auch mit den Ressourcen Wasser beschäftigt. Da ist also grauenhaft zu sehen, wie sehr diese private Aneignung auf den Märkten über Viola Environment Media oder auch Suez, die 4 großen Konzerne, die ganze Privatisierung des Wassers vorangetrieben haben mit den entsprechenden total negativen Konsequenzen der Austrocknung oder Verschlammung von Wasserressourcen. Und naja, das will ich nicht ausführen, aber dasselbe Problem ist natürlich genauso gut auf den Commons-Märkten des Wissens festzustellen. Wir trocknen nicht aus, aber wir haben nicht mehr den Zugriff im Wissen, um Wissen gesellschaftlich wirksam werden zu lassen, wie es eigentlich nötig wäre. Aber natürlich ist das, wie wir gesagt haben, nicht kein Naturereignis, sondern ist sozial konstruiert, um das mit Berger-Luckmann zu sagen. Und wenn es sozial konstruiert ist, kann es auch anders sozial konstruiert sein. Und das sind wir genau in dem Bereich drin. Entwickeln sich natürlich gerade im Wissensbereich seit einigen Jahren, ich bleibe jetzt bei dem Bereich Bildung und Wissenschaft, natürlich Initiativen, die man unter dem Commons-Begriff einfach subsumieren kann oder den Commons-Bewegung. Gemeint sind natürlich deutlich was auch das Thema hier der großen Tagung nächsten Jahr von Open Berlin sein wird, alle möglichen Open-Formen. Open Source, Open Access, Open Innovation, was auch immer, alles ist open. Und damit ist gemeint natürlich Open Free. Und Free ist auch gemeint im doppelten Sinne von Gratuit und Libre gleichzeitig. Das ist wichtig, dass wir das festhalten. Offene Formen, die eine Rekonstruktion des Commons Wissen erlauben sollen. Open bedeutet Free und Free bedeutet Gratuit und Libre. Also kostenlos, das ist das Prinzip, wovon rede ich jetzt, Open Access natürlich, dass die Nutzung prinzipiell kostenfrei ist. Aber das ist eben noch nicht genug und das ist eben, wird eben unter dem Etikett Open Access immer wieder verkauft. Es soll auch Libre sein. Also neue Nutzungsformen sollen möglich werden, was in der Creative Commons Lizenz Share-alike dann heißen würde. Weiterentwicklung, kollaborativ würde ich lieber benutzen, also das kooperativ. Kollaborativ an dem bestehenden Wissen weiterarbeiten können, neues Wissen schaffen. Das geht natürlich nicht, wenn es nur gratuit ist, sondern es muss auch Libre sein. Das ist, glaube ich, entscheidend, um das hinzukriegen. In dem Fall sind also die Open-Bewegung, Open Source genauso, ich bleibe bei Open Access, eine Form der Wiedereinsetzung der Commons Property Rights durch die Zusicherung des offenen, freien, gratuiten, libre Zugriff zum, nicht nur zum Wissen, sondern zu den das Commons repräsentierenden Informationsobjekte. Die Artikel, die Bücher sind frei. Natürlich und damit erst das daran zugrunde liegende Wissen. Also eine Form der Wiedereinsetzung des Commons ist damit gemeint. Das hat bestimmte historische Gründe, weshalb das neue Institutionalisierungsform gefunden werden kann. Ich nenne nur vier. Einmal das offensichtliche Marktversagen, was wir darauf hingewiesen haben. Der Druck ist so stark geworden, dass Eigenbewegung kommen muss. Und das Marktversagen, das nicht mehr Wissen, auch das öffentlich Produzierte bereitgestellt werden können. Das andere ist die technologische Entwicklung. Darauf habe ich hingewiesen, dass das die Technologie immer schon weltweit milliardenfach vorhanden ist, die eigentlich zum Publikmachen von Wissen nötig ist. Und nicht mehr das Beispiel des Verlegens des Kapitals, was die Verleger und die kommerziellen Anbieter charakterisiert das. Drittens gibt es natürlich eine allgemeine Rückbesinnung auf das Prinzip des Commons mit der Konsequenz der freien Nutzung. Das ist also eine Entwicklung eines neuen normativen Verständnisses in den elektronischen Räumen, in denen wir leben und arbeiten. Das ist deutlich, dieses Leben in den elektronischen Räumen produziert ein normatives Verhalten, was sich vor ein paar Jahren in dem Stichwort Napsterisierung mal ausgedrückt hat, aber jetzt sehr viel differenzierter sich in dem freien Umgang niederschlägt. Also ein neues normatives Verhalten in den elektronischen Räumen und nicht mehr in den analogen Räumen der Publikationswelt, wo die Geschäftsmodelle sich der Anzahl der Kopien orientieren. Das ist obsolet geworden. Und drittens natürlich auch, oder viertens eine Angelegenheit, die man hier sehen kann, dass natürlich auch, und das sollte man nicht vergessen, und das ist so ein bisschen paradox, diese offenen Open-Access-Publikationsformen gerade auch den kommerziellen Anbietern neue Geschäftsmodelle und neue Verdienstmöglichkeiten eröffnen, durch die ja letzten Endes durch die kommerziellen Anbieter auch der gesellschaftliche Reichtum erwirtschaftet werden muss, mit dem wir dann auch unser Leben gestalten wollen. Also das Vierte, was vielleicht immer untergeht, offene Formen, das ist das Prinzip auch von Open Innovation, eröffnen gerade auch den kommerziellen Marktanbieter neue Aktions- und Gewinnspiele. Ich will noch zum Schluss oder noch auf die Entwicklungstendenzen eingehen, die sich bei der Realisierung dieser Rückgewinnung des Commons Wissen durch die verschiedenen Open Access Formen dort entwickeln. Das will ich nicht so ausführlich machen, denn viel ist ja, glaube ich, auch relativ bekannt. Und darauf hinweisen, dass sich wohl nach meiner Einschätzung auf Dauer diese Parallelwelten zwischen kommerziellen Verwertungsmärkten und offenen Austauschmärkten wohl erhalten werden, mit den wechselseitigen Durchdringungen. Heute mehr von den offenen zu den kommerziellen, aber vielleicht sogar auch von den kommerziellen zu den freien Formen. Also, zwei Paradigmen gibt es. Zunächst mal kann die offenen Formen nach dem sogenannten, das kennen Sie, glaube ich, alle, auch nach dem Golden Road Prinzip entwickelt werden, dass also Publikationsformen sofort nach dem Prinzip entstehen, also Primärpublikation, dass die Nutzung frei, gratuit und libre ist. Das ist natürlich, da müssen Finanzierungsmodelle her, um das dann auch finanzieren zu können. Es ist ja klar, die Nutzung ist frei, aber diejenigen, die es sammeln, aufbereiten, verteilen, die Server bereithalten, wer auch immer, die Zeitschriften publizieren, brauchen Geld. Muss gemacht werden. Ich will noch ein kleines Gedankenspiel mal durchspielen, wenn Sie sich überlegen, wie sowas auch als Öffentlichkeit in der Verantwortung für die öffentlichen Private Properties, noch 5 Minuten habe ich, dann bin ich fertig, oder 4,5. werden weltweit gibt es rund wissenschaftliche Zeitschriften, und das ist ja die primäre Quelle für wissenschaftliches für Wissen in der Wissenschaft und Bildung, rund 25.000 Peer-Review-Zeitschriften. Sagen wir mal, die haben 6 Hefte pro Jahr und pro Heft 10 Publikationen, macht also pro Jahr, und das ist so die Summe, 1,5 Millionen Artikel. 1,5 Millionen Artikel, die heute von allen Bibliotheken der Welt gekauft werden müssen, lizenziert werden müssen, um zu versorgen. Funktioniert nicht, weil wir Marktversagen feststellen müssen. Wenn Sie es vorstellen, einige Verlage organisieren das auch inzwischen am Open Access und verlangen von ihren Autoren bzw. den Institutionen $3.000 pro Artikel, damit ich diesen Artikel dann Open Access in einer ganz klassischen Zeitschrift publizieren kann. Der Rest der Zeitschrift kann kommerziell sein, aber diese Artikel sind dann frei. Dafür will der Verlag Springer 3.000 Euro haben. Dollar nur, nicht Gott sei Dank, nur Dollar nicht. Aber immerhin, wenn Sie das multiplizieren, kommen Sie mal gerade auf 4,5 Milliarden Euro, Dollar pro Jahr, die aufgebracht werden müssen, um die gesamte Produktion des Wissens der Welt öffentlich frei zugänglich zu machen. Das ist also ein Bruchteil von dem, was weltweit eigentlich ausgegeben wird. In Deutschland ist der Beschaffungsbudget der Bibliotheken so rund 700 Millionen. Aber ganze Welt, wenn einmal frei, ist für alle frei. Natürlich ist die Summe in Wirklichkeit sehr viel geringer, weil sie dann nicht mehr die Kosten haben und die Abonnements für die Zeitschriften zu bezahlen. Also im Prinzip sind das ganz einfache Kostenmodelle, die denkbar sind, die in die öffentliche Verantwortung zurückgeben müssen, wo sich natürlich der Markt massiv gegen sträubt, obwohl sie treiben es ja partiell wie Springer, weil natürlich die Gewinnmargen von den großen Anbietern Elsevier, Wiley, Springer und Thomson um ein Vielfaches höher sind. Das sind Gewinnmargen 20-30% Zuwächse, die sich um jeweils um 5-10 Milliarden bewegen. Also ganz andere Zuwächse, weil das Wissen eben als Produkt regelmäßig verkauft werden kann. Okay, wenn Sie nur bedenken, was für Umschichtungen des Umgangs mit dem Commons Wissen sich daraus ergeben können, dass solches Modell natürlich die Existenz der bisherigen Commons-Kümmerer, das sind unsere Bibliotheken, natürlich radikal verändern würde. Wenn das Wissen alles in diesen in weltweiten Servern verfügbar ist für jeden Nutzer, wo muss man denn die Objekte dann kaufen oder lizenzieren? 280 Mal, so viele Wissenschaftsbibliotheken gibt es in Deutschland. Die werden andere Aufgaben, hoffentlich soziale Bereiche im Kampf, aber das wird es radikal verändern. Gut, die zweite Sache, die wir noch reingehen, die eigentliche Schlacht um das Kampf geht momentan weltweit um die Sekundärpublikation. Und da komme ich jetzt zurück, das ist ganz wichtig, zu dem Wissenschaftsfreiheitsprinzip oder Wissenschaftsprinzip, wurden jetzt die Autoren involviert. Sekundärpublikation heißt, dass man die Sachen, die original in Zeitschriften oder in Büchern publiziert sind, nach einer gewissen Embargofrist, das kann null, halbes Jahr sein, also Verzögerungsfrist, dann in die öffentlichen Repositories einspeist, die die Bibliotheken oder Fachgesellschaften anbieten. Das wäre nach dem Jargon der Open Access Leute der Green Approach, der grüne Ansatz, dass man sozusagen eine Sekundärpublikation macht. Da sind bislang offiziell die Verlage radikal dagegen, aber faktisch erlauben sie das zunehmend, dass man als Wissenschaftler das machen darf. Man schätzt, dass 63%, so ist von Stephen Harnard, einer der Open Access Päpste, berechnet worden, können heute schon reingebracht werden in die Repositories. 63% von den Artikeln, weil die Verlage es zunehmend auch erlauben, weil ihnen sonst irgendwann die Autoren weglaufen. Bislang, theoretisch geht es nicht, wenn ich einen Artikel produziere, die meisten Autoren geben alle ihr Recht an dem Wissen exklusiv ab und ich habe noch nicht mal das Recht, das auf meine eigene Homepage zu setzen, geschweige denn irgendwo ein Repository zu geben. Es wird aber stillschweigend inzwischen weitgehend Geduld. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende ins Spiel, und das will ich damit vielleicht dann auch mit diesen Beispielen dann aufhören, um dann noch ein paar Fragen zu stellen. Trotzdem können die öffentlichen Repositories das nicht einstellen, weil sie nicht die Rechte haben. Die Universitätsprofessoren, die Wissenschaftler haben die Rechte und die Universitäten, die Repositories müssen die Rechte einholen. Das tut man aber bislang in der Regel nicht, sodass die eigentlichen Bestände heute noch relativ gering sind. Und da entsteht jetzt eine wahnsinnig spannende Diskussion. Kann man Wissenschaftler durch ein Mandate, eine verbindliche Vereinbarung zwischen den Betreibern, also den Universitäten, sie zwingen, Ihre Artikel, wenn Sie sie dann freigegeben bekommen haben, öffentlich einzustellen? Das kann zunächst mal sein, nur ein Deposit-Mandate sein, dass es nur einstellen. Und wenn die Rechte von den Verlagen freigegeben werden, kann es sozusagen dann auch eingesetzt werden. Gibt es da eine Verpflichtung zu? Oder, wie die Juristen meinen, widerspricht das dem Wissenschaftsfreiheitsprinzip? Ich habe gesagt, nicht nur wann, wie und ob, sondern auch wo. Das Wo wäre dann das Repositories. Und das ist also ganz schwierig, dieses Problem zu lösen. Unsere Fördergesellschaften, DIFG und auch National Institute of Health, was durch die Presse gegangen ist, begnügen sich weitgehend mit Empfehlungen. Man kann es natürlich auch ein bisschen radikaler machen, dass man sozusagen das Modell Urging plus Carrots, also würde man sagen, also Anreize schaffen und Belohnungen machen, dass man die Drittmittelfinanzierung davon abhängig macht, dass die Wissenschaftler sich bereit erklären, ihre Produkte reinzustellen. Das ist momentan der Ansatz, den auch in einem EU-Projekt, tolle Folder verbreiten die in der EU, nach dem Open-Access-Prinzip, sie geben nur Gelder ab, wenn die Wissenschaftler sich verpflichten, ihre Publikation auch in dem Rahmen vom FP7, also im Förderprogramm 7, dann in Repositories reinzustellen. Also praktisch eine erpresste Zuckerbrot und Peitsche, könnte man dieses Urging plus Carrots. Du kriegst nur das Zuckerbrot der Förderung, wenn es auch freistellst. Also die Frage, wie weit die Rechte, die als Property Rights definiert sind und Freiheitsgesetze, überwunden werden können durch Regelungen, Wissenschaftler quasi zu zwingen, ihren Anteil am Commons in das Commons wieder zurückzugeben. Das ist, glaube ich, die wichtige Debatte. Schluss. Sind mit diesen ganzen Open Access, Golden und Green, also Direktpublikationen von Wissen nach dem Freiheitsprinzip Libre und Gratuit, sind damit die Commons-Probleme gelöst? Partiell, würde ich sagen, sind gelöst, wenn man davon ausgeht, dass sich auf Dauer dieses OA-Prinzip als durchgängiges Publikationsprinzip, zumindest für Bildung und Wissenschaft, aber vermutlich auch für Kulturgüter jeder Art durchsetzen wird. Das kann man ziemlich ausgehen und die Verlage werden selber sich darum bemühen, an diesem Prinzip sich zu beteiligen, unter der Annahme, dass man damit verdienen kann. Das sieht man sehr deutlich, dass zum Beispiel Springer, die Nachrichten hat ziemlich Sensationen dort vorgerufen, dass Springer als kommerzieller Verlag Biomed Central Group, das ist der wichtigste Anbieter von Open Access Zeitschriften, kommerziell aufgekauft hat. Sie sind also selber der Besitzer einer Publikationsgruppe gewesen, die nach dem Open Access Prinzip fungiert. Also müssen Sie selber Ideen haben, dass man damit Geschäftsmodelle machen kann, die tatsächlich auch wieder eine kommerzielle Aneignung dieses freigestellten Wissens ermöglichen. Ne? Also alle Probleme sind nicht gelöst, denn auch wenn die Nutzung frei sein sollte, und das sehen wir sehr deutlich an diesem Freakonomics, also Freakonomics-Prinzip, wie es Google ja uns ja vormacht, das eigentliche Produkt ist frei, die Suchmaschinen, aber wir wissen ganz genau, dass wir mit ganz anderer Währung bezahlen, die ganz andere Formen der Abhängigkeit wieder bringt, unsere Commons auf andere Weise einschränken werden. Also die freie Nutzung ist nicht allein der Garant, dass damit das Commons offen bleibt. Das sieht man im Prinzip, dass die Wirtschaft sich, und das ist ja auch zum Teil richtig, sich diese Formen, die neuen Formen des freien Umgangs, der Wiedergewinnung, Rekonstruierung des Commons über solchen Open-Prinzipien, das ist in der Software natürlich noch viel mehr der Fall, nutzt, um daraus neue Geschäftsmodelle zu machen, zu denen wir natürlich vor der Hand erstmal sehr gut profitieren, auch die Wirtschaft profitiert, dass sie das Wissen frei nutzen kann, sich aber neue Verwertungsformen entwickeln, die, wie die Wirtschaftswissenschaftler sagen, Externalities, also externe negative Nebeneffekte haben, für uns, dass unsere Daten missbraucht werden, gebraucht werden, die aber für die Produzenten die eigentlichen Haupteffekte sind. Die Externalities wären die positiven Effekte der internen Wissensverarbeitung. Okay, die letzte Frage, die ich mir selber stelle, habe auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Erfolgreiches Scheitern, über die Urheberrechtsreform darin, erfolgreich deshalb, je mehr wir also scheitern, je mehr die Copyright-Regelungen, die Regulierungsinstanzen für den Umgang mit Wissen im kommerziellen Interesse sind, umso eher werden sich andere Formen entwickeln. Deshalb erfolgreiches Scheitern. Unsere Bemühungen haben nicht viel genutzt, aber letzten Endes ist es erfolgreich. Deshalb halten viele, das ist eine Frage an Sie, viele Open-Access-Aktivisten, das sind, wenn man so will, in unserem Jargon, die Kümmerer, die sich um das Commons-Wissen bemühen, dafür meinen, dass alle Arbeit an Verbesserungen der Regulierungsform oder Institutionalisierungsform durch Copyright eigentlich nur eine Ablenkung und Schwächung der Commons-Bewegung ist. Das Zitat von Stephen Harvey, "Making copyright reform a precondition for open access is slowing open access progress." Also lieber nicht dabei. Das ist also eine Frage. Sicherlich sieht man heute, dass die Institutionalisierungsinstanzen des Copyright eher ein Disabling als eine Enabling-Funktion haben. Also mehr dem Bewahrung und Beförderung des Commons-Wissens eher hinderlich als beförderlich sind. Frage also, wären dadurch solche Institutionalisierungsformen über das Recht für Kamels überflüssig und wird damit der Förderer, Kümmerer, Staat für die Regulierung des Kamels Wissen überflüssig? Das, glaube ich, können wir jetzt weiter mal diskutieren, um das hinzukriegen. Gut, hören wir auf.